Das waren doch schon gute Stichworte heute Morgen. Immer und überall ist Gott da. Und das so von dem Hintergrund, den der Yannick uns gesagt hat, seid ihr da auch ein bisschen erschrocken? Das ist Bolivien, weit weg, denken wir. Was glaubt ihr, wie lange das dauern wird, bis das bei uns vielleicht sein wird? Kann ja nicht sein. In unserem Grundgesetz ist es ja verankert. Religionsfreiheit. Aber das kann ganz schnell gehen. Europa ist jetzt ganz doll das Thema, das nach vorne gebracht. Und was Europa schon so alles an Gesetzen herausgebracht hat, ich will jetzt gar nicht so ins Detail gehen, euch nicht Angst machen, aber da bahnt sich einiges an, vor dem ihr sehr wachsam sein sollten. Wir haben es mit dem Yannick nicht abgesprochen, aber es ist interessant, dass das, was ich heute als Predigt mitgebracht habe, auch so ein Stückchen damit zu tun hat. Der vorgeschlagene Predigttext heute ist nämlich aus der Offenbarung. Ich weiß nicht, welche Beziehung habt ihr zur Offenbarung? Ist das auch so ein Buch mit 7 Siegeln, von dem wir nur wenig verstehen? Ich weiß nicht, und ich will auch jetzt keine Antwort von euch hören, wie ihr darüber denkt. Ich kann euch nur sagen, wie es mir gegangen ist und auch immer noch zum Teil geht. Wenn ich die Offenbarung lese oder daran denke, dann habe ich so eine Mischung aus Neugierde. Ich würde gern wissen, was kommt alles auf uns zu? Und gleichzeitig so ein bisschen Angst. Hoffentlich muss ich da nicht durch. Hoffentlich ist die Entrückung vorher, bevor die große Trübsal anfängt. Und dann noch so eine Mischung aus, ach, das ist ja alles so schwer zu verstehen. Das ganze Buch ist so bilderreich geschrieben und wie soll man das alles einordnen? Was hat man darunter zu verstehen? Ja, und das hat damit zu tun, bei mir jedenfalls, dass ich ja nicht so ganz viel Belehrungen zu dem Thema gehört habe. Ja, ich habe vor vielen Jahren mal so eine Bibelwoche mitgemacht beim Bruder Knöppel in der FEG in Saarlouis, hat mich aber nicht sehr viel weitergebracht. Dann hat man hier und da mal eine Sonntagspredigt gehört, aber das war meistens dann so wie jetzt die Jahreslosung, so ein Vers aus dem Zusammenhang. Das ist gut und schön, aber das ist nicht die ganze Aussage dieses prophetischen Buches. Petrus hat in seinem zweiten Brief etwas geschrieben, das finde ich sehr bemerkenswert. 2. Petrus 1, Vers 19. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Ich denke, das prophetische Wort sollten wir nicht vernachlässigen, damit wir nicht ahnungslos überrascht werden von Ereignissen, auf die man sich ein bisschen einstellen kann. Ich weiß nicht, ob ihr auch so denkt, aber ich bin immer dankbar, wenn ich vor einer größeren Sache stehe und habe eine gewisse Vorbereitungszeit, mich darauf einstellen kann. Das war damals bei der Arbeit so und das ist auch heute bei einigen Sachen. Wenn ich ein paar Tage oder wenigstens Stunden Zeit habe, mich darauf einzustellen, ist es nur halb so schwer, dann zu ertragen oder zu erledigen. Nun ist für diesen heutigen Sonntag, wie gesagt, dieser Predigttext vorgeschlagen worden und ich dachte, oh weh, was ist dazu zu sagen? Und dann bin ich, mit der Vorlaufzeit, nicht, bin ich ein bisschen beruhigt worden, weil ich habe mich daran erinnert, dass ich in den letzten Tagen eine ganze Predigtreihe oder eine Lehreinheit vom Hans-Peter Heuer gehört habe über die ganze Offenbarung. 18 Folgen, die er in einer Bibelschule gehalten hat, also vor Studenten. Und das war schon wesentlich aufschlussreicher, was mir da an Tipps, an Erklärungen geliefert wurde. Dann habe ich so rein zufällig, sage ich mal, vom Johannes Hartl, der heute auch schon erwähnt wurde, auch eine Einführung in die Offenbarung gehört, mit einer ganz anderen Sichtweise, aber war auch hilfreich. Und dann habe ich Adolf Pohl gelesen. Das sagt euch vielleicht nichts, aber Adolf Pohl ist oder war ein Bibellehrer unseres Bundes. Und er hat auch einen Kommentar zur Offenbarung geschrieben. Ja, so habe ich meine Pressels zusammengesucht. Und wenn ihr jetzt das eine oder andere hört, das euch vielleicht bekannt vorkommt, dann wisst ihr, wo ich gegraben habe, wo ich nachgehört habe, was ich gelesen habe. Noch ein paar allgemeine Hinweise zum Buch der Offenbarung, zum besseren Verständnis. Es ist kein Buch mit 7 Siegeln. Also verschlossen, geheimnisvoll, möglichst nicht weitersagen. Das Gegenteil ist der Fall. Es wird ausdrücklich gesagt, es soll gelesen werden. Ja, im 3. Vers vom 1. Kapitel heißt es ausdrücklich, glückselig der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Wenn ihr glückselig werden wollt, also so richtig, ne, dann lest die Offenbarung. Und einmal reicht nicht und zweimal reicht nicht, aber studieren reicht. Und ich bin so dankbar, dass in der Elberfelder Bibel und wahrscheinlich auch in anderen immer wieder Parallelstellen angegeben und mit Hilfe dieser Parallelstellen kann man sich ganz viel erschließen, was man auf den ersten Anhieb nicht so versteht. Und dann ein anderes Missverständnis, das vielleicht noch so herrscht. Man spricht immer von der Offenbarung des Johannes. Und das stimmt gar nicht. Es ist die Offenbarung Jesu Christi. Johannes war der Empfänger dieser Botschaft und er hatte sie aufzuschreiben. Das war sein Auftrag. Und es geht bei der Offenbarung in erster Linie und hauptsächlich um Jesus Christus, um den auferstandenen Herrn, ihn zu erklären, ihn zu betrachten, ihn in seiner Herrlichkeit und in seiner Funktion als Sohn Gottes, als dem, dem alle Gewalt übertragen wurde, im Himmel und auf Erden, zu sehen, zu erleben. Und das ist die Spur, die zu verfolgen ist. Ich zitiere nochmal Adolf Pohl, der hat gesagt, die Offenbarung ist von ihrem Umfang, das, was da drin berichtet wird, nur ein 1/14. Und da kommt schon 25 Mal das Wort Anbetung beziehungsweise in dem Kontext, was damit gemeint ist, vor. Und in der ganzen, im ganzen übrigen Neuen Testament nur 35 Mal. Also da ist ein deutlicher Schwerpunkt auf Anbetung in der Offenbarung. Auch das sollten wir im Blick haben, wenn wir die Offenbarung lesen. Es geht nicht um uns Angst zu machen. Es geht nicht in erster Linie darum, ja, kluge Gedanken zu machen, wie was sein könnte, sondern es geht um Anbetung. Und was ich dann noch gelernt habe, wenn wir dieses Buch lesen und studieren, dann sollten wir uns immer wieder die Frage stellen, das ist zum besseren Verständnis, wer sagt was, zu wem und an welchem Ort. Man kommt so leicht durcheinander. Einmal spricht der Johannes von der Gegenwart, von der Erde, von dem realen Ort, an dem er sich gerade befindet. Dann ist er in seiner Sicht im Himmel, dann ist er in der Zukunft, dann ist er in der Gegenwart. Und dass wir da nicht durcheinander kommen, sollten wir immer wieder bei jedem Kapitel, bei jedem neuen Abschnitt sagen, wer spricht jetzt zu wem, was sagt er und in welcher Zeit spielt das oder wird das sein? Und dann noch zum Schluss, die Offenbarung ist ein prophetisches Buch. Prophetisch heißt ja etwas Verborgenes hervorheben, erklären, sichtbar machen. Wir denken bei prophetisch meistens nur an irgendwas, was in der Zukunft sein wird. Ja, das ist auch prophetisches Wort. Aber manches Mal wird auch etwas Verborgenes, was in der Gegenwart ist, sichtbar. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt. Ich kann das nur bezeugen. Da predigt einer über das Wort Gottes und ich fühle mich so getroffen. Ich denke, woher weiß der das, dass er mich jetzt gerade meint? Das ist auch ein prophetisches Wort. Wenn es uns in der Gegenwart überführt von irgendeiner Sache. Es gäbe noch vieles zu erklären in diesen ersten 8 Versen, aber unser Predigtext ist heute von Kapitel 1, Verse 9 bis 20 und die möchte ich uns jetzt lesen. Offenbarung, bin ja noch im falschen Film hier. Offenbarung 1, von 9 bis 20. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Drangsal und im Königtum und im Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um das Wort des Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich war an des Herrn Tag im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme, wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den 7 Gemeinden nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging ein zweischneidig scharfes Schwert hervor. Und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht, ich bin es, der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig in alle Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird, was das Geheimnis der 7 Sterne, die du auf meiner rechten Hand gesehen hast, und die 7 goldenen Leuchter betrifft. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter sind 7 Gemeinden. Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Drangsal und dem Königtum und dem Ausharren in Jesus. Johannes gibt sich hier zu erkennen als was? Bischof von Ephesus? War er nämlich. Apostel? War er. Nein, einfach Johannes, euer Bruder und Mitgenosse. Also er kommt jetzt nicht daher und spricht von oben runter ein mächtiges Wort. Ich, der begabte Prophet, Gott hat jetzt zu mir gesprochen und Achtung, Achtung, hört auf mich. Nein, ganz schlicht, ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse, und ich leide auch mit euch, ich bin im selben Boot. Ich bin einer von euch. Ich verstehe euch und ihr werdet mich sicher auch verstehen. Ich bin euer Zeuge und ich habe etwas zu berichten. Er beschreibt den Ort und den Grund seines Aufenthaltes und auch den Zeitpunkt, von wo er berichtet. All das ist historisch nachweisbar, prüfbar. Das war die reale Gegenwart. Und dann heißt es, ich war im Geist. Das kennen wir ja von Petrus, von Paulus, von Daniel, von Jesaja und von vielen anderen Propheten. Ich war im Geist. Das heißt, Gott schenkt es Menschen für eine gewisse Zeit, in eine andere Welt hineinzuschauen, die auch genauso real ist, aber für uns normale Menschen in der meisten Zeit unsichtbar. Das sind besondere Augenblicke, besondere Privilegien, aber dahinter ist meistens auch ein Grund. Solche Erlebnisse haben eben verschiedene Absichten. Bei Petrus kennen wir das doch mit dem Tuch, das da herabkam. Petrus hatte an der Stelle eine ganz besondere Lektion zu lernen. Natürlich hätte Gott auch zu ihm innerlich reden können und sagen, pass auf, da kommen jetzt gleich ein paar Männer, geh ruhig mit, das ist in Ordnung. Ich weiß nicht, ob der Petrus das begriffen hätte. Es war so etwas Großes und so etwas auch für ihn Schweres, das er zu verstehen hatte. Und da hat Gott ihm ein Bild geschenkt, einen Eindruck. Er konnte etwas sehen, was andere um ihn herum nicht gesehen haben. Und es hat es ihm leichter gemacht, dann dieser Stimme und diesem Eindruck zu folgen. Paulus vor Damaskus hatte einen anderen Blick in diese andere Welt. Er sah nur das Licht und hörte eine Stimme. Aber das war auch ein ganz entscheidender Augenblick für ihn, der ja an so einer Weggabelung stand und einen ganz anderen Weg gehen sollte, als er eigentlich vorhatte. Später, als er in Troas war und nicht wusste, wie sein Auftrag weitergehen sollte, hatte er einen anderen Blick in diese reale Welt. Er sah einen Mann aus Europa, der zu ihm sagte, komm herüber und hilf uns. Und dann wusste er, die Botschaft soll auch nach Europa getragen werden. Später hat Paulus dann nochmal einen Eindruck, als er, wie er sagte, ich weiß nicht, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, aber er hat Dinge gesehen, da waren die Worte zu blass, er hatte nicht genügend Worte, um das zu beschreiben, was er gesehen hat. Er hatte einen Blick tun dürfen in den Himmel, in den dritten Himmel. Und ich habe das so empfunden, wie das hat der Paulus gebraucht. Der hat jahrelang mit seinem Pfahl im Fleisch, wie es beschrieben wird, also ein körperliches Leiden gehabt, unter dem er auch sehr gelitten hat. Und das war so eine Ermutigung für ihn. Also solche im Geist sein, solche Bilder, solche Eindrücke zu haben, geschenkt bekommen von Gott, haben einen Zweck. Und so auch dieser Blick, den der Johannes hier macht, das ist eine ganz weitreichende Geschichte. Johannes war zu der Zeit so der letzte Apostel, der noch gelebt hat. Und Gott wollte, dass die Gemeinde Jesu etwas mehr informiert wird über das, was in Zukunft sein wird. Und deshalb dieser Einblick und deshalb auch dieser Auftrag. Johannes hört eine Stimme, die er nicht gleich zuordnen konnte. Auch interessant und bemerkenswert. Wir werden es sicher gleich verstehen noch. Diese Stimme war laut und deutlich. Es heißt, wie ein Posaunenschall. Beim Posaunenschall müssen wir sicher bedenken, wann wurden diese Posaunen eingesetzt. Der Wächter auf dem Turm, der die Stadt bewacht hat, hatte auch so ein Signalhorn. Und wenn er das geblasen hat, dann haben alle die Ohren gespitzt. Was gibt's da für einen Grund? Oder wenn ein König Einzug hielt in eine Stadt, dann ging auch einer mit der Fanfare vorweg. Posaunen, Trompeten, Schofarhorn. Wenn die geblasen wurden, kam immer eine wichtige Botschaft hintendran. Das heißt also, Achtung, jetzt kommt etwas ganz Besonderes. So verstehe ich diese Bemerkung hier. Eine Stimme so deutlich und so ja, wie eine Fanfare, wie eine Posaune. Und die Botschaft, die dann kam, war, schreib ein Buch, schreib einen Brief. Vielleicht sollte man besser sagen, schreib ein Protokoll von dem, was du jetzt erlebst. Wir wissen ja, wenn ein Buch geschrieben wird, dann wird das manches Mal schon ein bisschen ausgedehnt. Da kommt ganz schnell was dazu, dann wird das ein bisschen länger. Nein, er sollte sehr genau aufschreiben, was er sieht. Und ich denke, eher so im Protokollstil. Nur das aufschreiben, was jetzt wichtig ist, was du siehst, was du hörst. Und es werden auch die Adressaten genannt, ganz klar, an die dieser Brief, dieses Buch gerichtet ist. Sieben, an die sieben Gemeinden in Kleinasien. Das waren ganz real existierende Gemeinden in Kleinasien zu der Zeit. Und alle sieben waren so etwas wie Provinzhauptstädte mit eigener Verwaltung. Also das war schon etwas Besonderes. Es war also nicht irgendwie Illing oder Dippenweiler oder, sondern es waren Hauptstädte. Und in der Hauptstadt, das ist schon was Besonderes, ja. Aber es waren auf der anderen Seite auch nicht nur an diese sieben Gemeinden gerichtet. Wir können getrost sein, dass es zu der Zeit auch noch mehr Gemeinden gab, außer den sieben in Kleinasien, und dass die diese Briefe dann auch gelesen haben. Interessant vielleicht noch, dass die Reihenfolge der einzelnen Städte, man denkt vielleicht willkürlich, aufgeschrieben wurde. Ja, ich habe in der Auslegung gelesen, es entsprach etwa dem Postweg, den man damals hatte, von Ephesus über Smyrna. Und wenn man den Weg so verfolgt, wären das so angeblich 400 Kilometer. Ich habe mal an einem Urlaub so eine Studienreise in Kleinasien gemacht und bin diese Stationen sind wir weitgehend abgefahren, mit dem Bus natürlich, nicht zu Fuß, sondern mit dem Esel. Und das waren dann 3.500 Kilometer. Aber es ist schon interessant, auch diese Gegend einmal zu sehen, mit welchen Mühen das Evangelium da weitergetragen wurde, bis es an diesen Orten war. Ja, und diese sieben Gemeinden haben unterschiedliche Charakteristiken gehabt. Darüber kann man dann auch noch lange reden. Die einen Ausleger sagen, das entsprach etwa der Kirchengeschichte. Jede Zeitepoche hatte so einen gewissen besonderen Akzent. Erste Liebe, Verfolgung, missionarisch und am Schluss Laodicea, die Lauheit. Man kann es aber auch lesen, ganz persönlich. Kenne ich in meinem Leben nicht auch diese Phasen in meinem Leben, die erste Liebe, das missionarische Denken oder dieses Eingeschlummertsein. Ja, jetzt wollte der Johannes doch sehen, wer da zu ihm redete, denn er sollte ja aufschreiben, was er sieht und was er hört. Und da erlebt er eine Überraschung. Und er wandte sich um, und ich wandte mich um die Stimme zu sehen, welche mit mir redete. Und als ich mich umgewandt hatte, sah ich sieben goldene Leuchter, inmitten der sieben Leuchter einen gleich dem Sohn des Menschen, angetan mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel, sein Haupt aber und seine Haare weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße gleich glänzendem Kupfer, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Mund ging hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Hier sieht Johannes ein Bild, das er beschreibt und das ganz viele Symbole beinhaltet, über die wir ein bisschen nachdenken müssen. Der goldene Leuchter. Der goldene Leuchter, ihr wisst sicher, wo der stand, das erste Mal im Zelt der Stiftshütte vor dem Heiligtum. Ich habe mal nachgelesen und war nochmal tief beeindruckt davon. Dieser siebenarmige Leuchter, den Mose bauen ließ, der hatte 35 Kilo Feingold. Eine ganz schöne Sache. Und das wurde aus einem Stück getrieben. In der Mitte ein Stamm und dann nach jeder Seite drei Zweige. Drei für die Symbolik der Dreieinigkeit Gottes. Und um diesen siebenarmigen Leuchter gäbe es noch ganz viel zu sagen. Man müsste über den Ölbaum sprechen, man müsste über den Weinstock sprechen. Das sind alles Bilder, Symbole, an die wir denken dürfen, wenn wir diesen siebenarmigen Leuchter sehen. Und hier wird im Vers 20 auch gleich erklärt, ist es das Bild für die Gemeinde Jesu. Jesus in der Mitte und dann die einzelnen Zweige. Da gäbe es viel darüber zu sagen. Und er sah ja nicht nur diesen einen Leuchter, sondern er sah sieben. Und diese sieben waren irgendwie in einem Rund. Und in der Mitte sah er einen gleich einem Menschen. Und es wird auch ganz eindeutig gesagt, das ist der auferstandene Herr, das ist Jesus. Jesus inmitten der Gemeinden. Ist doch ein schönes Bild. Sieben ist auch die Zahl der Vollkommenheit, vollendet, ein abgerundetes Ganzes. Und wenn wir dann an die Gemeinden denken, waren sie vollkommen, war es ein abgerundetes Ganzes? Nein und ja. Es gab ganz vieles, was lobend erwähnt wird an ihnen. Und dann wird aber auch gesagt, was noch nicht gut ist, was noch geändert werden darf. Ja, dass diese Person gleich einem Menschensohn so beschrieben wird, das ist ganz typisch für die Person Jesu. Im Neuen Testament wird er immer wieder genannt als der Sohn des Menschen. Und er war genauso Gottes Sohn. Auch über diesen Begriff könnte man sehr lange reden und ich habe auch viele Gedanken gehabt dabei, aber das wird alles viel zu weit führen, zu lange werden. Dann wird der Ossi nachher sagen, du hast die Zeit hier verschritten. Der Herr Jesus inmitten der Gemeinden. Und in welcher Funktion? Bekleidet mit einem Gewand bis an die Füße, bis unten. Was stellen wir uns darunter vor? Warum wird das so ausdrücklich gesagt? Nun, in der Zeit damals und zum Teil auch noch heute haben besonders wichtige Leute solche langen Gewänder an. Könige haben wir es weniger, aber denk mal an die Richter. Wenn die im Bundesgerichtshof auftreten, dann haben sie so Gewänder. In England haben sie auch noch diese weißen Perücken. Ich weiß nicht, wie das damals genau war, aber ich denke, dieses Bild soll uns vermittelt werden. Jesus als der gerechte Richter steht hier vor uns, bekleidet mit einem goldenen Gürtel. Gürtel, kommt uns auch bekannt vor, ist das Symbol für die Wahrheit. In Epheser 6, Vers 14, Jesus, die Wahrheit in Person. Der Herr Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also nicht nur wahres Sagen, sondern auch wahres Tun. Das ist die richtige Definition für Wahrheit. Wenn Reden und Tun übereinstimmt, ich weiß nicht, ob das bei uns so durchgängig zu haben ist. Wir reden manches Mal und tun nicht das, was wir sagen. Der Jesus konnte sich in alle Öffentlichkeit hinstellen und könnte sagen, kann einer von euch mir etwas nachsagen, dass ich falsch gemacht habe, dass ich gesündigt habe? Und es war keiner da. Der Jesus hat zu seinen Lebzeiten alles, was er gesagt hat, mit seinen Taten abgedeckt. Seine Füße wie glänzendes Erz, eine Mischung aus Erz und Kupfer, Bronze also. Und da fällt einem ein, was war aus Bronze, wie war das noch? In der Wüste mit der erhöhten Schlange aus Bronze. Und wer sie angeschaut hat, dran geglaubt hat, der war geheilt. Denen hat das Schlangengift nichts ausgemacht. Die wurden nicht gebissen, sind nicht gestorben. Aus Bronze war auch das eherne Meer, das ist das große Waschbecken vor dem Heiligtum, zur Reinigung, bevor man ins Heiligtum ging. Ja. Er hatte 7 Sterne in der rechten Hand. Diese Sterne, das wird auch gleich erklärt im 20. Vers, sind Engel. Engel der Gemeinde. Engel sind gleich Boten, Boten Gottes, Boten der Gemeinde, Vorsteher, Gemeindeleiter, Älteste. Und die sind in der rechten Hand Gottes. Rechte Hand, das ist ein Bild für die Arbeitshand, für die Aktive. Ist das nicht ein schönes Bild, auch für euch Älteste, zu wissen, ihr seid in der rechten Hand Gottes gut aufgehoben, geborgen, geschützt? Das scharfe zweischneidige Schwert aus seinem Mund, da brauchen wir nicht an Zirkus oder sowas denken, so mit Schwertschlucker oder sowas, sondern wenn das in der Bibel genannt wird, können wir in Hebräer nachlesen, Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, obwohl sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Das ist eine Beschreibung dafür, was mit diesem Schwert gemeint ist. Ein Schwert hat normalerweise eine scharfe Seite. Und wenn es 2 scharfe Seiten hat, dann kann man damit vorwärts und rückwärts schneiden. Also ist es noch wirksamer. Das Wort Gottes ist schärfer als so ein Schwert. Das sagen wir, ja, das haben wir schon 1000 Mal gehört. Aber wenn wir das erleben, dass das Wort Gottes uns trifft, persönlich, ist vielleicht nicht so angenehm, der Gedanke. Aber es ist auch von dem Angesicht die Rede. Das ist wie die Sonne in ihrer Kraft. Auch das ist eine Seite derselben Person. Auf der einen Seite Augen wie Feuerflammen. Er durchdringt alles. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, vielleicht als Kind. Wenn euch der Vater oder die Mutter streng angeguckt hat, die brauchte gar nichts sagen. Da wusste man gleich, was man alles falsch gemacht hatte. Weil die konnten ja unsere Gedanken lesen, habe ich manchmal gedacht. Das ist auch eine Seite Gottes. Augen wie Feuerflammen. Er schaut uns an und wir brauchen gar nicht den Mund aufmachen. Wir wissen, was wir falsch gemacht haben. Aber auf der anderen Seite ein Angesicht wie die Sonne. Voller Liebe, voller Wärme, voller Erbarmen. Und jetzt wird's ganz spannend, glaube ich. In Vers 17. Und als ich ihn ansah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Dieser Johannes, der viele Jahre mit dem Herrn Jesus unterwegs war, von dem gesagt wird, dass er oft an der Brust des Herrn gelegen hat. Der Herr Jesus hat über ihn gesagt, oder es wird über ihn gesagt, den der Herr besonders lieb hatte. Also da gab es eine innige Beziehung. Er kannte ihn. Und wie ist diese erste Begegnung, nachdem er ihn erkennt? Das freut mich aber, dass ich dich jetzt hier wieder treffe nach fast 60 Jahren. Mein Freund, mein Kumpel. Nee, gar nichts. Er fällt auf sein Angesicht. Wie tot. Keine Umarmung. Kein freundschaftliches auf die Schulter klopfen, so wie wir, wenn wir einen Freund treffen nach vielen Jahren. Er fiel auf sein Angesicht wie tot. Ist uns schon mal aufgefallen, mit welchem Respekt, mit welcher Ehrfurcht die Menschen seiner Zeit sich verhalten haben, wenn sie Gott begegnet sind? Ist uns schon mal aufgefallen, wie die Jünger mit ihrem Herrn umgegangen sind? Da war nichts Kumpelhaftes so auf der Ebene, sondern Herr, Meister, Rabbi. Immer respektvoll und würdevoll angesprochen. Ich zucke manches Mal ein bisschen zusammen, wenn man das so hört. Der liebe Gott ist mein Papi. Ja, er ist mein liebender Vater. Aber das bringe ich so nicht über die Lippen, weil ich eine ganz andere Vorstellung von der Heiligkeit Gottes habe. Der Johannes hat das hier auch erlebt. Er war überwältigt. Er fiel auf sein Angesicht wie tot. Und jetzt kommt eine ganz sehr schöne Geste. Dieser Jesus, von dessen Füßen er jetzt hier liegt, streckt seine rechte Hand aus und sagt zu ihm: Fürchte dich nicht. Johannes, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Dem Johannes haben die Umstände, unter denen er leben musste, sicher auch Angst gemacht. Wie wird's da weitergehen? Was wird aus der Gemeinde, von der ich jetzt rausgerissen wurde? Und so viele Dinge. Und jetzt dieses Erlebnis. Er hatte Angst. Ja, wir haben auch oft Angst. Ich habe das auch früher schon oft zitiert, so eine Behauptung, es stünde in der Bibel 360 Mal: In der Welt habt ihr Angst oder fürchtet euch nicht drin. Ich habe so einen Faktencheck gelesen, das stimmt nicht. Es sind nicht ganz so viele, aber 60 Mal steht es trotzdem drin. Ich denke, Gott weiß um unsere Furcht und dieser Zuspruch: Fürchte dich nicht, ist schon etwas Besonderes. Warum wohl? Weil der Herr Jesus gewissermaßen seine Visitenkarte mitliefert. Es ist nicht so ein Kopf hoch, es wird schon wieder, es geht vorbei. Nimm's nicht so ernst, nein. Nein, dahinter steht einer, der das sagt, der beweist, dass er Macht hat, uns zu schützen, uns die Furcht wegzunehmen, uns zu helfen, uns weiterzubringen. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich war da bei Erschaffung der Welt von Anfang an. Und ich werde am Ende da sein, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Siehe, ich war tot und ich bin lebendig, ich stehe vor dir. Johannes hat sich wahrscheinlich daran erinnern können, was in Matthäus 28 steht. Mir ist gegeben alle Gewalt, sagt der Jesus da, im Himmel und auf Erden. Und so sieht er ihn jetzt als den Erhobenen, der ausgestattet ist mit Macht und mit Herrlichkeit. Was der Johannes hier sieht und erlebt bei dieser Begegnung mit Jesus, es dürfte ungefähr 60 Jahre her gewesen sein, seit er ihn das letzte Mal gesehen hat bei der Himmelfahrt. Abschied genommen hat von ihm. Aber er sieht jetzt den erhöhten Herrn, den, der in seiner Funktion als Richter, aber auch als hoher Priester, wie wir heute gehört haben und wie das nachher auch in den weiteren Kapiteln der Offenbarung zu lesen ist. So sieht er ihn wohl. Und dann wird ihm ausdrücklich nochmal gesagt, schreibe auf, schreibe in ein Buch. Warum dieses Aufschreiben? Man hat doch sowieso im Altertum ganz vieles mündlich überliefert. Ich denke, es war unserem Gott wichtig, dass das so aufgeschrieben wird, wie er es gesehen hat. Bei der mündlichen Überlieferung, da kann ganz schnell etwas dazukommen oder etwas weggelassen werden. Und das sollte verhindert werden. Es wird ja am Ende der Offenbarung, im 22. Kapitel, dann auch nochmal ausdrücklich betont. Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand etwas von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott sein Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, von denen, die in diesem Buch geschrieben ist. Am Ende des ersten Kapitels bekommen wir nochmals eine Hilfe zur zeitlichen Einordnung des, was Johannes hier sieht. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Johannes hatte die Vergangenheit mit Jesus noch vor Augen. Er hatte einen Blick bekommen für die Gegenwart, das, was an die sieben Gemeinden geschrieben wird, bis Kapitel 2. Das war die Gegenwart, Kapitel 2 und 3. Und ab dem vierten Kapitel sieht Johannes dann Dinge, die für ihn noch Zukunft waren, die noch nicht erfüllt waren. Aber das ist die Zeit, in der wir heute leben, die Zukunft. Und die Dinge, die da stehen, die sind spannend. Und die sind wichtig für uns. Es ist eine dunkle Zeit, die vor uns liegt, in der wir auch teilweise schon leben. Und deswegen sollen wir uns damit beschäftigen. Nicht damit wir depressiv werden, dass wir noch mehr Angst haben, sondern dass wir glückselig werden. Wir sollen informiert sein als Leute, die eine gute Beziehung zu unserem Herrn haben und die dann Bescheid wissen, wie sie sich verhalten können. Wir sollen also nicht spekulieren, wann wird der Tag der Wiederkunft sein, wann ist der Tag des Herrn, sondern dass wir die Rahmenbedingungen erkennen. Und wir sollen auf das Kommen des Herrn warten. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. Damit endet die Offenbarung. Und das ist der Zuspruch, den wir uns auch immer wieder sagen sollen. Herr, komme bald. Aber seine Gnade begleitet uns bis dahin. Amen.